herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und am anderen Mikrofon, wie immer, ist Ute.
Genau, und von mir auch herzlich willkommen heute zu unserer neuen Episode. Und wir haben uns ein Buch rausgesucht von einer Autorin, die wir hier schon zweimal besprochen haben, gell? Eine unserer Lieblingsautoren.
Ja, das ist natürlich Margaret Atwood. Und wir sind auf der Frankfurter Buchmesse über ein Buch gestolpert, das von ihr im Verlag Wunderraum erschienen ist. Und zwar heißt das Penelope und die 12 Mägde. Und wir haben beide so ein bisschen die Stirn gerunzelt und haben gedacht, ist uns da irgendwas entgangen? Irgendeine Neuerscheinung?
Genau, und haben dann festgestellt, dass es tatsächlich eine neue Auflage eines älteren Buches ist, nämlich das Buch The Penelopiad von Margaret Atwood, ist schon 2005 erschienen, gleichzeitig als die Penelopiade im Berlin Verlag, ebenfalls 2005 auf Deutsch erschienen und wurde jetzt nochmal neu aufgelegt in einem neuen Verlag unter einem neuen Titel. Sehr spannend.
Genau, wir haben dann gleich mal beim Verlag Penguin Random House angefragt, ob es möglich ist, das Buch als Rezensionsexemplar zu bekommen. Und der Verlag hat uns das ganz freundlich zur Verfügung gestellt. Und deswegen schauen wir uns heute doch mal an, was dieses Buch so birgt.
Zu bieten hat. Richtig. Genau. Über die Autorin müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das haben wir ja schon zweimal gemacht in unserer Folge über ihre beiden Bücher, der Reporter Markt und The Testaments. Wie war das auf Deutsch?
Oh, weißt du das noch? Nee, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Oh Gott, wie peinlich. Naja, egal. The Testaments. Ich habe es auf Englisch gelesen. Wurde übrigens für den Booker Prize 2019, hat den Booker Prize 2019 gewonnen. Ich muss hier gerade mal gucken. Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es nur als The Testaments hier im Regal stehen. Es war auf jeden Fall ein super tolles Buch. Und Margaret Atwood ist ja eine ganz, ganz große kanadische Autorin, 1939 bereits geboren, mit ganz vielen Büchern, gilt so ein bisschen als feministische Schriftstellerin und hat halt, ich glaube, dreimal den Booker Prize gewonnen und jede Menge andere Preise und hat, glaube ich, National Book Critics Circle Award und hat ja auch eine Neuerzählung von Shakespeares The Tempest, glaube ich, geschrieben.
Mhm. Ja, Hexensaat.
Also, genau, sie hat es mit der Neuerzählung. Und dieses Buch, was wir euch heute vorstellen, Penelope und die 12 Märkte, ist auch eine Art Neuerzählung eines Mythos, einer Sage. Und ganz interessant, ich habe ein bisschen recherchiert, wurde 2005 geschrieben als Teil der Canongate Myth-Series, also der Mythos-Serie, könnte man das jetzt übersetzen, des schottischen Verlages Canongate Books. Da haben zeitgenössische Schriftstellerinnen alte Mythen und Sagen quasi neu geschrieben oder beziehungsweise ein bisschen neu interpretiert. Unter anderem neben Margaret Atwood waren da auch Victor Pillowin, Karen Armstrong, Olga Tokarczuk, Philip Pullman und verschiedene andere dabei.
Wow, das ist spannend. Wow, also ich glaube, Olga Tokarczuks Beitrag muss ich mir da definitiv mal anschauen.
Genau, das Sehr Buch cool. heißt Anna and the Tombs of the World, the Tombs of the World. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch übersetzt wurde. Musst du mal gucken, ein bisschen suchen.
Sehr cool. Ja. Okay, ja. Also wer mit der griechischen Sagenwelt nicht so vertraut ist, da fassen wir einmal kurz zusammen. Ja, also im Mittelpunkt der Geschichte steht die titelgebende Penelope, das ist die Tochter des Königs Ikarios von Sparta gewesen. Und Penelope wurde mit 14 Jahren, ich glaube mit 14, an Odysseus verheiratet. Und den kennen wir natürlich alle, ne? Ja. Odysseus Geschichte ist die Geschichte in Homers Odyssee, ja. Und dieses Epos beschreibt also Odysseus 10 Jahre dauernde Irrfahrt durch die Ägäis, nach dem Krieg um Troja, bevor er dann wieder auf seiner Heimatinsel Ithaka ankommt. Und während dieser 10 Jahre, sitzt also seine Frau Penelope auf seiner Insel, ja, auf Ithaka, und wird also nach ein paar Jahren von einer wahnsinnig großen Horde von Freiern belagert, ja, die also alle meinen, naja, nach ein paar Jahren ist das dann ziemlich unwahrscheinlich, dass Odysseus noch lebend zurückkommt, und die möchten alle gerne also Penelope heiraten und König von Ithaka werden, ja. Also das ist alles nicht unbedingt wahnsinnig romantisch, sondern da geht es tatsächlich ganz brutal um
Geld
Macht.
Und Titel. Und Macht.
Richtig. Und Odysseus lebt aber tatsächlich und kommt also nach 10 Jahren zurück. Und im Finale der Odyssee bringt also Odysseus in so einem ganz blutigen Massaker seine ganzen Nebenbuhler um und lässt 12 Mägde, die sich mit diesen Freiern eingelassen hatten, aufhängen. Und Margaret Atwood schreibt also in der Einleitung, dass sie dieses Schicksal dieser 12 Mägde seit Jahren, seitdem sie das zum ersten Mal gelesen hat, umtreibt. Und das hat sie also veranlasst, dieses Buch zu schreiben aus der Sicht von Penelope, die also ihre Motive darlegt und wo es eben auch so ein bisschen darum geht, warum haben sich diese Mägde mit den Freiern eingelassen und war das gerecht, ja, dass die aufgehängt wurden. Und genau, also das Schicksal dieser 12 Mägde und Penelopes Rolle in diesem sehr, sehr blutigen Spiel sind eben die Themen in diesem Buch.
Genau. Also Margaret Atwood hat quasi sich bemüht, mal die Odyssee aus einer Art weiblichen Perspektive zu schildern. Ähnlich, ganz ähnlich übrigens, wie Madeleine Miller es mit Circe getan hat. Das Buch haben wir auch hier schon besprochen. Insofern, ja, die griechische Mythologie, es hat schon eine gewisse Faszination oder übt eine gewisse Faszination auf uns aus, würde ich sagen. Ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Insofern fand ich das Buch, als ich davon, als ich es gesehen habe, total super interessant und habe gesagt, wir müssen das unbedingt besprechen, also lesen und hier besprechen. Ja, und das haben wir ja dann auch gemacht. Man kann es wahrscheinlich durchaus als eine Art feministische Literatur bezeichnen. Margaret Atwood hat das ein bisschen von sich gewiesen, gilt aber so ein bisschen im Kanon von der feministischen Literatur. Ich glaube, Margaret Atwood weist gerne von sich, dass sie feministisch schreibt. Aber sie gibt natürlich der stillen Penelope und ihren gehängten Mägden eine Stimme. Es ist allerdings, muss man sagen, ein sehr ambivalentes Buch. Sagen wir es mal so. Also ich würde mal sagen, das Hauptthema des Buches sind jedenfalls die gewissen Doppelstandards, die einfach zwischen den Geschlechtern existieren, zwischen den verschiedenen Klassen existieren. Und Margaret Atwood versucht sich da so ein bisschen durchzumanövrieren, was ihr nicht immer so ganz gelingt. Ja, du hast ja schon angemerkt, du fandest das Buch am Ende des Tages nicht so super toll. Und erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, also man muss sagen, es ist in einem sehr, sehr, sehr flapsigen Tonfall geschrieben. Die Ausdrucksweise ist, ich sage mal, sehr an die moderne Ausdrucksweise angelehnt. Und das ist was mich prinzipiell extrem gestört hat, weil ich bei so einem Stoff einfach ein gewisses sprachliches Niveau erwarte, weil ich auch ehrlich gesagt von Margaret Atwood ein gewisses sprachliches Niveau erwarte. Und das hat mich wirklich extrem gestört. Und das ist was, wo ich mich also bis zum Ende des Buches nicht dran gewöhnen konnte. Man muss dazu sagen, dass es eine relativ kurze Geschichte ist. Also das ganze Ding hat 185 Seiten, glaube ich. Also man ist relativ zügig durch. Ich habe trotzdem eine ganze Weile gebraucht, ja, bis ich da durch war, weil ich es einfach immer wieder weggelegt habe und nicht so richtig Lust hatte, weiterzulesen. Die Mägde kommen auch zu Wort und die kommen in Form von Gesängen zu Wort. Das ist also ein ganz schräger Bruch mit dieser flapsigen Prosa, die sie da bei Penelope anwendet. Also es ist irgendwie ganz, 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 ganz schräg. Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber diskutiert und ich habe gesagt, es wirkt so auf mich wie so eine Schreibübung, die irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Also nachdem du jetzt gesagt hast, es war ein Projekt eines Verlags, würde ich diese These mal, sag ich mal, für relativ unwahrscheinlich halten, dass es einfach eine Schreibübung ist, die dazu Geld gemacht worden ist. Ja, das wäre eigentlich auch nicht Margaret Atwoods Stil, aber es kam so auf den ersten Blick bei mir so ein bisschen rüber, ja, dass es einfach, dass sie da was versucht hat. Und auf halber Strecke gemerkt hat, es funktioniert nicht und dann so ein bisschen lustlos das Ganze zu Ende gebracht hat. Also mir fehlt da die Tiefe. Ich werde mit Penelope überhaupt nicht warm. Die erzählt also wahnsinnig emotionslos von diesen ganzen Geschehnissen. Und also ich habe zu der Frau überhaupt keinen Zugang gefunden. Also die einzige, die ich cool fand, war Helena. Und die ist ja eigentlich eher so das Negativbeispiel, ja, während Penelope die ganze Zeit eigentlich nur am Heulen ist. Ständig erzählt sie, dass sie ständig am Heulen ist, ja. Und ich dachte mir irgendwann so, oh mein Gott, krieg dich wieder ein, verflucht noch eins, ja.
Naja, sie ist halt auch die Tochter einer Najade. Das heißt, auf dicht an Wasser gebaut. Ich glaube, das sagt
nah
sie irgendwo.
Am Wasser gebaut, okay.
Ja, genau, das sagt sie irgendwo. Also Najaden sind Wassernymphen, griechische. Und
Ja.
ihre Mutter ist eine solche. Ja, du hast natürlich recht. Das Buch ist sehr, sehr flapsig geschrieben. Also ich muss auch gestehen, am Anfang brauchte ich ein bisschen, um mich da reinzufinden. Ich glaube, Margaret Atwood hat das sehr, sehr, hat sich da schon was dabei gedacht und hat das sehr gezielt angewendet, diese sehr flapsige Sprache, die Penelope hier zutage legt. Es ist auch so, Penelope erzählt das quasi als also als Retrospektive aus dem Hades. Also sie selber ist in der Unterwelt in der heutigen Zeit, also schon seit ein paar tausend Jahren in der Unterwelt, im Hades quasi als toter Mensch, beziehungsweise als körperloses, ja, Spektralwesen, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, da aus dieser Perspektive erzählt sie das Ganze. Sie ist dort, also es kommen auch immer mal wieder Szenen, die dort in dieser Unterwelt spielen, wie sie halt ehemalige Freier zum Beispiel trifft oder versucht, ihren Gatten ab und zu treffen. Der weicht ihr allerdings immer wieder aus oder die Mägde, die rennen immer vor ihr weg. Und gleichzeitig ist das Buch in 29 Kapiteln so ein bisschen in einer Art klassischem Drama geschrieben. Also wir haben diese Prosa, die eben extrem schnoddrig dahingeschrieben ist, und dann haben wir die Chöre der Märkte. Die sind tatsächlich im Reimformat geschrieben und ich finde die zum Teil richtig cool. Also sie schreibt zum Beispiel: Wir Mägde sind's, die du getötet hast, verraten. Wir tanzten in der Luft und unsere nackten Füße zuckten, als sie ins Leere traten. Es war nicht fair. Du, der uns rügt, hast dich mit jeder Göttin, Nutte, Königin vergnügt. Also es ist echt gut geschrieben. Ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich hätte es gerne auf Englisch in der Originalsprache gelesen. Wir haben es jetzt auf Deutsch gelesen. Ich weiß nicht, ob es auf Englisch, aber ich könnte mir ja vorstellen, ich meine, die Übersetzer halten sich ja so ein bisschen an den Ton. Ich nehme also an, im Englischen ist es sehr, sehr ähnlich. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Das Buch ist ja tatsächlich jetzt nur noch mal neu herausgegeben worden. Warum auch immer mit neuem Titel. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu nichts gefunden. Als es damals rauskam, 2005, es wurde tatsächlich gleichzeitig bei 33 Verlagen gleichzeitig publiziert. Also sowohl in Englisch als auch auf Deutsch im selben Jahr. Und es hat... Es war nicht so ihr super erfolgreichstes Buch, muss man dazu sagen. Es war ein Bestseller in Kanada, klar, ihrem Heimatland. In den USA kam es nicht auf die New York Times Bestsellerliste, war allerdings als Editor's Choice gelistet. Hatte zwei Nominierungen, und zwar einmal für den Mythopoetic Fantasy Award for Adult Literature, nie gehört, und war einmal auf der Longlist des 2007 International Dublin Literary Award. Das ist schon etwas größerer. Hat es aber tatsächlich auf keine große Shortlist geschafft, hat auch keine Auszeichnung oder so gewonnen. Es gab ziemlich viel Kritik für das Buch. Also es wurde das Gleiche kritisiert, was du jetzt auch kritisiert hast. Das ist so als Satire, die ins Absurde kippt und so weiter und so fort. Es ist speziell, auf jeden Fall. Also diese Mischung aus Chor und schnottriger Erzählung ist tatsächlich ziemlich speziell zu lesen. Ich muss so sagen, ich habe das in Rekordzeit durchgelesen. Ich glaube, ich habe das in 3 Tagen durchgesuchtet, weil ich fand es eigentlich cool. Ich glaube, oder ich würde dir zustimmen, wenn ich sage, man hätte mehr aus dem Stoff machen können, weil ich habe immer noch so ein bisschen auf den Höhepunkt gewartet, auf die große Enthüllung, auf das Große, was wir nie gewusst haben. Aber tatsächlich bleibt Penelope sehr ambivalent. Also Margaret Atwood schreibt sie auch nicht wirklich sympathisch. Sie kommt tatsächlich selten sympathisch rüber. Ja, sie rollt ihr Leben nochmal auf und erzählt tränenreich von ihrer, also auf der einen Seite sehr emotionslos, auf der anderen Seite erzählt sie immer wieder, wie sie dann halt auch heult und keine Ahnung, von ihrer Beziehung zu ihren Eltern, von ihrer Hochzeit. Sie wird quasi, sie ist der erste Preis in einem Wettbewerb, das ist aber durchaus üblich gewesen in Griechenland damals. Und natürlich ihre schwierige Beziehung mit ihrer Schwiegermutter Antikleia und mit der Amme von ihrem Mann Eurykleia, die sie beide quasi nicht wirklich gut leiden können. Und ja, die antagonistische Beziehung zwischen Penelope und Helena. Helena ist ihre Cousine, das heißt, die kennt sie seit ihrer Kindheit. Und diese Beziehung zieht sich durchs Gesamtbuch. Ja. Helena ist ja auch in der Odyssee und auch im Iliad, weil sie die Frau, die mit dem trojanischen Prinz Paris wegläuft, sozusagen ihren Mann verlässt und die Griechen sozusagen dazu bringt, gegen Troja in den Krieg zu ziehen. Sie ist also das Sinnbild der schönen, verführerischen Frau, für die Männer kämpfen und sterben. Und Penelope ist halt die brave Ehefrau, die eh nicht schön ist. Sie heult auch immer wieder rum, dass sie eigentlich gar nicht schön ist. Und sie ist aber klug. Sie nennt sich selber als, bezeichnet sich selber als klug. Aber Intelligenz ist nun mal im Patriarchat. Und das war damals das Griechenland nicht so wirklich hochgeschätzt. Penelope stellt Helena im Buch dann eben auch als oberflächlich und gemein dar und sagt halt auch irgendwo, warum wurde die eigentlich nie für ihre Sünden, also für ihre Rolle im Krieg zwischen den Griechen und den Trojanern, warum wurde die eigentlich nie bestraft? Ja? Aber Helena ist halt auch immer diejenige, die dann halt zur Not mal ein bisschen Busen blitzen lässt und dann fallen die Männer vor ihr zu Füßen, so ungefähr. So wird sie im Buch auch dargestellt, natürlich auch ein bisschen überspitzt. Ich habe da so eine ganz coole Stelle gefunden, da muss ich mal kurz suchen. Ich stimme dir übrigens zu, Helena ist definitiv erheblich interessanter. Und sie schreibt ja auch, dass sie am Hades ist und quasi gelegentlich von Magiern oder Geisterbeschwörern noch angerufen wird. Also quasi Scharlatane, Tischrücker, New Age Spinner, die sie sozusagen aufrufen und die versuchen, diese Verbindung mit einem Toten aus dem Jenseits zu schaffen. Und da fragt sie halt selber, angenommen, ihr wärt ein Hexenmeister, der sein Seelenheil aufs Spiel setzt, indem er sich mit dunklen Mächten einlässt. Wen würdet ihr euch lieber aus dem Jenseits herbeizaubern? Eine biedere, aber kluge Ehefrau, die sich in ihrer Freizeit gerne mit Handarbeiten beschäftigt und niemals fremdgehen würde? Oder die Sexikone, um deren Willen sich die Männer die Köpfe eingeschlagen und eine ganze Stadt dem Erdbogen gleichgemacht wurde? Ihre Antwort darauf, seht ihr? Ich auch. Und ich muss sagen, ich lag am Boden vor Lachen. Also insofern, ich fand das, also diese Antagonie dazwischen Helena und Penelope ist natürlich wahnsinnig cool irgendwo. Also es ist wirklich
ja, aber
lustig.
Weißt du, was für ein Potenzial, ja? Was für ein Potenzial steckt da drin und es wird einfach liegen gelassen, ja? Das ist, fuchst mich so. Genauso wie dieser Hades irrsinnig viel Potenzial geboten hätte, Atmosphäre zu schaffen, ja? Und es lässt sie liegen und es ist, oh, es hat mich so, oh, es hat mich wirklich gefuchst. Da wäre, der hätte so viel drin gesteckt, ja?
Ja, natürlich.
So viele Möglichkeiten.
Man hätte definitiv mehr aus dem Stoff machen können. Da stimme ich dir absolut zu, weil das Potenzial ist da. Ich würde sagen, die Ansätze sind vorhanden. Naja, gut, klar. Man hätte mehr draus machen können, bestimmt.
Ja,
also, aber was sie halt, glaube ich, oder was für sie halt auch wichtig ist, ist vor allem auch die, so ein bisschen zu beschreiben, was man halt sehen muss irgendwo ist, Penelope erzählt ja schon von ihrem Leben, wie ihr Unrecht getan wurde und naja, es kursieren ja auch sehr unfreundliche Versionen von ihr, ja. Also die griechische Mythologie kennt ja auch Penelope als diejenige, die sich mit allen Freiern eingelassen hat und am Schluss den Hirtengott Pan zur Welt gebracht hat, der ja die Beine einer Ziege hat und ich glaube, er hat auch Hörner. Ich glaube, sie geht in dem Buch auch drauf ein, meine ich.
Irgendwo, ja. Die bösartigen Gerüchte, die da kursieren und die dann einmal in die beiden Extreme ausschlagen, ne? Einmal die absolut biedere, völlig blind loyale Ehefrau und auf der anderen Seite halt die, die es mit allem und jedem treibt, ne?
Genau, ja, richtig. Mhm. Also sie geht definitiv drauf ein, weil diese, die existieren ja letzten Endes auch. Also was Margaret Atwood, womit sie hier spielt, ist natürlich auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Geschichte, Wahrheit. Wer schreibt Geschichte auf? Gibt es verschiedene Perspektiven? Weil am Ende des Tages erzählt Margaret Atwood ja mit Penelope eine ganz neue Perspektive der Odyssee oder beziehungsweise des letzten Teils der Odyssee, die Heimkehr des Odysseus. Also selbst die Mägde widersprechen Penelope zwischendurch und geben Penelope ja eindeutig eine Mitschuld an ihrem Tod, während Penelope das von sich weist.
Ja. Ja, ich sag mal, wir haben es eben schon angerissen, ne? Es gibt diese zwei extremen Bilder von Penelope und ich finde es halt auch ein bisschen schade, dass Margaret Atwood ganz eindeutig die biedere, loyale Ehefrau gewählt hat. Als ihre Version der Wahrheit, in Anführungszeichen, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Also sie hätte zumindest so ein bisschen Pfeffer reingeben können, ja. Aber ich meine, so ist Penelope halt wirklich einfach langweilig. Das
ja,
tut mir
aber
leid.
Sie hat ja, ich meine, sie hätte ja auch auf diese ganzen Gerüchte verzichten können, ja. Also eigentlich spielt sie ein bisschen damit. Ja, Penelope wird über den großen Teil des Buches als die biedere Ehefrau gezeichnet. Aber Margaret Atwood geht schon auf dieses, auf die, diese anderen Gerüchte ein. Also es gibt hinten zum Beispiel den Chor der Mägde. Penelope lebt gefährlich, ein Drama. Und da wird ja quasi, das wird ja gesprochen, also da spielen dann die Mägde den Prolog. Dann gibt's Euryclea, die Amme, Penelope ist da. Und da geht's ja zum Beispiel, es heißt Penelope der Trauerkloß, war's, wenn's um Sex ging, wild und zügellos. Also insofern, sie geht durchaus auf diese Gerüchte ein und gibt ihnen ebenfalls Raum. Deswegen, ich sag ja, also so ganz scheint sie, also sie spielt mit dem Image, dass Penelope vielleicht doch einfach mehr war, als sie zu geben scheint.
Ja, aber dann hätte sie Penelope auch ein bisschen von der Leine lassen müssen. Verstehst? Ich meine, das ist ja immer das, was andere über sie erzählen. Aber Penelope selbst beharrt ja darauf, dass sie wirklich immer die treue, loyale Ehefrau war. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte der ein bisschen mehr Witz, ein bisschen mehr
Pep.
Gerissenheit. Und ja, hätte ich der einfach gewünscht, dieser Person.
Ja, aber ich meine, es geht ja hier Penelope darum, ihre Rolle in der Geschichte quasi darzustellen. Und Penelope wird natürlich von sich aus nicht sagen, also ich habe mich da mit den Freiern eingelassen, ja.
So nicht, sie ist im Hades. Was hat sie zu verlieren?
Ihren Ruf. Also es geht ja um ihren Ruf in der Nachwelt. Ja, also ich denke schon, dass...
Ja, aber wer will denn den Ruf als biedere Ehefrau aufrechterhalten? Da hat doch kein Menschen Interesse dran. Nicht, wenn er seit 2000 Jahren mit Helena im Hades steckt.
Niemals. Ich denke in jedem Fall, dass Margaret Atwood hier so ein bisschen mit dem Bild spielt und durchaus auch das Bild von Penelope als, ob sie jetzt, sag ich mal, untreu war oder wie auch immer. Jedenfalls spielt sie mit diesem, wie sagt man, ja, mit diesen Vorwürfen, die sich, oder mit diesen Gerüchten, die sich Penelope immer wieder ausgesetzt fühlt. Und die halt sagen, sie hat die Mägde ums Eck gebracht, damit quasi diese Geschichten nicht rauskommen über sie.
Aha, das ist ja eine ganz neue Version. Die habe ich in dem Buch aber nicht gesehen.
Sie schreibt hier hinten. Moment, ich sehe es hier.
Ich muss überlesen. Das ist ja skandalös.
Euryclea, statt deiner Pflicht am Webstuhl zu genügen, lagst du bei Männern, um dich zu vergnügen. Er wird dich köpfen, lässt dich nicht betrügen. Und Penelope, meine Affären, wer weiß noch Bescheid? Euryclea, nur die 12 Mägde sahen dich hier liegen, schleusten die Freier heimlich überstiegen, sahen deine Wollust keine Nacht versiegen, hielten die Fackeln, sind wohl kaum verschwiegen, sind die einzigen Zeugen im Haus, bringen sie zum Schweigen, sonst plaudern sie es aus. Und dann Penelope, nun Amme, dann verlasse ich mich auf dich, rette Odysseus Ehre und auch mich. Also insofern, ich sag ja, es ist ein bisschen ambivalent und Margaret Atwood spielt mit diesem ambivalenten Bild. Klar, Penelope möchte sich da erstmal, sag ich mal, als die treue Ehefrau hinstellen. Aber so ganz scheint Margaret Atwood das nicht ganz zu glauben, sondern bringt eben diese Gerüchte auch zum Blatt.
Okay, dann habe ich's anders oder falsch wahrgenommen. Du bringst es übrigens richtig gut, diesen Chor da in Versform, gefällt mir.
Ich muss auch sagen, der Chor hat mir, also die Chöre haben mir mit am besten gefallen tatsächlich. Das stimmt. Penelope ist so ein bisschen bieder, sie heult so viel, sie heult eigentlich nur rum, ja. Ihr wurde Unrecht getan und sie hat so ein schlimmes Leben. Aber im Grunde genommen, auch wenn man es vergleicht mit was die Mägde ertragen mussten am Ende des Tages, also Penelope gibt ja zu, sie stiftet die Mägde an, diese 12 Mägde für sie zu spionieren. Und das heißt, die sollen sich quasi mit den Freiern gutstellen und die Freier aushorchen, ja. Und damit öffnet sie natürlich dem, also die Mägde werden dann zum Teil, also gegen ihren Willen dann auch zum Geschlechtsverkehr mit den Freiern gezwungen und genötigt, ne. Und da gibt's ja auch am Anfang, glaube ich, der Chor Kleiner Kummer, Klagelied der Mägde. Auch wir waren Kinder, nur wurden wir den falschen Eltern geboren. Armen Eltern, Sklaveneltern, Kleinbauerneltern, leibeigenen Eltern. Unsere Eltern waren keine Götter, auch keine Halbgötter, Nymphen oder Najaden. Wir mussten von klein auf im Palast arbeiten und von früh bis spät Frondienste leisten. Ja, also es hat alles so seine Seite und sie zeigt halt so ein bisschen auf, dass das Schicksal von Frauen eben zum Teil sehr, sehr unterschiedlich ist und dass meistens Frauen es auch nicht schaffen, so ein bisschen sich gegenseitig einfach zu verteidigen und sich gegenseitig zu helfen, sondern meistens damit beschäftigt sind, so die anderen hinter ihrem Rücken irgendwie platt zu machen. Siehe Penelope und Helena oder sie eben auch, was Penelope mit den Mägden letzten Endes auch macht.
Mhm.
sie weiß ja durchaus, was denen passiert da, ja. Und sie sagt ja auch, es ist eigentlich furchtbar, was die Freier mit ihren Mägden anstellen, und sie tröstet sie auch. Aber am Ende des Tages sind sie halt einfach nur Sklavinnen, ne?
Ja, also insofern am Ende des Tages dann doch ein durchaus interessantes Buch, wenn man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt, ja. Also
ja.
Man darf einfach nicht mit dieser Margaret Atwood Blockbuster Erwartungshaltung da rangehen, ja. Aber man muss natürlich sagen, dass zurzeit diese Interpretation der griechischen Sagen wahnsinnig gut gehen im Buchhandel, ne? Also da hat Madeline Miller momentan wieder so eine Welle losgetreten, habe ich das Gefühl. Da haben ja einige andere Verlage und AutorInnen nachgezogen. Und also insofern sehe ich auch die Neuauflage dieses Buches vielleicht so ein bisschen in diesem Kontext. Und das ist schon, sag ich mal, durchaus eine Möglichkeit, sich da mit dem Kanon ein bisschen vertraut zu machen. Ich meine, die wenigsten haben so wie ich Gustav Schwab zu Hause, ja. Oder Homers Odyssee oder die Ilias, ne, in voller Länge, oder haben die dann auch noch gelesen, wenn sie zu Hause steht, ja? Also ja, von daher, klar. Sich das so ein bisschen über diese Neuinterpretation reinzuziehen, ist sicher nicht schlecht. Und ich bin auf alle Fälle gespannt, was da in nächster Zeit noch auf uns zukommt aus dem Bereich.
Ja, du hast schon recht, wenn du sagst, es ist definitiv in. Also ich habe mir jetzt auch ein Buch noch bestellt von Pat Barker, The Silence of the Girls. Da geht es auch um Frauen in der Iliad, also auch griechische Sagenwelt, aus Sicht der Frauen erzählt. Eben spannendes Thema, und wie gesagt, reiht sich da auch ein in so eine, ja, in eine Reihe irgendwo. Also ich muss dir recht geben, es ist sicherlich nicht Margaret Atwoods größtes und bestes Buch. Also es kommt nicht an den Report der Markt an und sicherlich auch nicht an The Testaments. Aber
und nicht an Hexensaat, definitiv.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen von
das
ihr.
Das ist richtig gut.
Ja, also definitiv auch noch. Also Margaret Atwood ist ja einfach eine geniale Schriftstellerin. Aber ich muss sagen, ich fand so als kleine Lektüre zwischendurch, fand ich super nett. Du hast schon recht, 185 Seiten. Mir hat, wie gesagt, diese Abwechslung zwischen Chor und Prosa hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Mägde und das, was sie über die Mägde geschrieben hat und eben auch so diese, was sie in Versform geschrieben hat, genial. Also ich habe das echt gelesen, ich habe mich da so dran erfreut. Echt super, super toll geschrieben, viel besser als der schnoddrige Penelope-Stil.
Ja, da wollen wir übrigens an der Stelle auch mal kurz den Hut vor, Moment, vor der Übersetzerin oder dem Übersetzer, vor den Übersetzern, Markus Ingendey und Sabine Hübner, mal kurz den Hut ziehen, ja, denn sowas in Versform zu übertragen, dass es sich auch noch reimt, das ist nicht einfach. Und das haben die wirklich ganz toll gemacht, die zwei.
Ja, auf jeden Fall. Was noch ganz interessant ist, ganz am Ende gibt es quasi einen Gerichtsprozess in der heutigen Zeit. Da wird Odysseus quasi des Massenmordes angeklagt. Und die Mägde sind natürlich auch dort und Penelope ist Zeugin. Und es endet, glaube ich, mit dem Erscheinen der Erinnen, den Rachegöttinnen, den griechischen, und natürlich von Athene. Athene ist ja die Kriegsgöttin oder die eine der großen Hauptgöttinnen in der griechischen Mythologie, die ja immer als Schützerin Odysseus gilt. Sie hält ja die schützende Hand über ihn und lässt ihn letzten Endes nach einer langen, langen Irrfahrt nach Hause kommen. Ist auch zum Schreien komisch irgendwo. Aber was natürlich ein bisschen bezeichnend ist, der Richter weist am Ende die Klage ab mit dem Hinweis, dass es doch schade wäre, wenn ein solcher Vorfall den tadellosen Ruf eines so ruhmreichen Mannes beschädigen würde. Und das ist natürlich ein sehr, sehr modernes Argument, mit dem zahlreiche Vergewaltigungsklagen gerne mal abgeschmettert werden, ne? Also auch da muss man sagen, hat sie ein paar sehr moderne Elemente hier eingebracht, aber ganz gut eigentlich eingebracht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich zu kritisch. Mag sein.
Ja, man ist natürlich immer so, wie geht man an ein Buch ran, ne? Wenn die Erwartungshaltung zu groß ist, wird man schnell enttäuscht.
Mm. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Wir können eigentlich nur eine Leseempfehlung aussprechen. Lest es mal durch. Bildet euch selber eine Meinung. Wer Interesse oder wer eben so ein bisschen, wem die griechische Mythologie und Sagenwelt, wem das gut gefällt, der wird sich, denke ich, dem wird es gut gefallen, das Buch.
Ja, doch, wahrscheinlich schon. Genau, Wunderraum Verlag. 185 Seiten, oder ich glaube,
genau,
die Anmerkung noch ein paar Seiten mehr.
Ja, und, genau. Und viel Chor, also man kann es ganz gut mal so im Urlaub lesen oder mal so nebenbei. Genau. Es lohnt sich.
Ja, schönes Cover übrigens.
Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Gefällt mir fast noch besser als das alte von der Penelopeade. Und der Titel ist eigentlich auch ganz gut gewählt.
Ja, würde ich aber auch sagen.
Ja, also ein neues altes Buch hier haben wir euch vorgestellt von einer sehr, sehr, sehr bekannten Autorin. Ja, mal ganz interessant. Wir haben mal wieder ein bisschen kontrovers diskutiert.
Ja, genau. Damit wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße. Servus.
Und auch liebe Grüße von mir. Bleibt uns gewogen und schaltet wieder ein, wenn wir wieder da sind mit dem Bücheresel. Hoffentlich bald.